The United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We are going to annihilate their Navy. We are going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world.
Es hatte sich angesichts der Truppenbewegungen in Nahost und des Scheiterns der Verhandlungen in Genf schon angekündigt. Nun ist es also passiert. Die Streitkräfte von Israel und den USA haben am frühen Samstagmorgen den Iran angegriffen. Die Ziele des Schlags sind laut Donald Trump eine Mischung aus Schutz für Amerikaner und die Region, ein Ende der Aufrüstung des Iran und die Befreiung des Volkes. Was wir zu diesem Zeitpunkt wissen, was wir nicht wissen und wie es nun weitergehen könnte, darüber sprechen wir in dieser Sonderfolge vom Amerika-Effekt.
This will truly be the golden age of America.
Amerika-Effekt. Donald Trump und die neue Weltordnung.
Make America great again.
Für diese besondere Situation habe ich mir neben Stefanie Bolzen auch noch einen anderen Experten zum Thema Nahost an die Seite geholt. Also einmal hallo Stefanie nach Washington und hallo Philipp Volkmann-Schluck hier in Berlin.
Hallo Wim.
Hallo Wim.
Philipp, eine Major Combat Operation hatte Donald Trump also im Iran angeordnet, so hat er es selber genannt, an der ist auch Israel beteiligt. Was ist da jetzt passiert? Eine Major Combat Operation klingt ja ein bisschen größer als die bisherigen, meistens Präzisionsschläge, die Donald Trump angeordnet hat. Was ist da jetzt los im Iran?
Ja, ich finde, dass wir seit 7.30 Uhr heute Morgen ganz überraschende Klarheit haben, nach jetzt wochenlangen Verhandlungen, wo es ganz unterschiedliche Signale gab und es ja auch oft auf dem Tisch lag, dass es möglicherweise eine Einigung gibt, der Iran also in entscheidenden Fragen Zugeständnisse macht. Jetzt wissen wir, die Israelis und die Amerikaner gehen sozusagen all in. Sie sagen, die komplette Bedrohung des Regimes müsse beseitigt werden. Sie reden offen über Regime-Change, das ist das absolut maximale Szenario und entsprechend haben sie den kleinen Überraschungsmoment, den sie noch haben konnten, denn die Iraner können sich ja seit Wochen vorbereiten, genutzt und haben heute im Tageslicht angegriffen. Das ist ungewöhnlich und auch direkt mit Schlägen auf hohe Regierungsvertreter. Unter anderem gibt es Bilder, dass der Präsidentenpalast in Schutt und Asche liegt. Es wird im Moment noch darüber spekuliert, welches hohes Führungspersonal möglicherweise eliminiert wurde. Und da ist es natürlich nicht die Rede von chirurgischen Schlägen, um möglicherweise am Verhandlungstisch voranzukommen, zumindest nicht kurzfristig.
Du hast jetzt schon angedeutet, dieses Überraschungsmoment im eigentlichen Sinne, das hatte man ja im Grunde schon verspielt, dadurch, dass es im Grunde klar war, wenn am Donnerstag die Gespräche in Genf scheitern, dann wird es einen kleiner oder größer gearteten Angriff geben, aber es wird irgendwas passieren. Kann man jetzt davon ausgehen oder weiß man, ob sich jetzt die hohen Führer des Regimes, wie beispielsweise Ayatollah Khamenei selber, die werden sich ja aller Voraussicht nach in Sicherheit gebracht haben. Weiß man da jetzt zu diesem Zeitpunkt schon irgendwas?
Ich bin ja immer sehr vorsichtig. Also in israelischen Medien wird gerade sehr offensiv darüber spekuliert, dass sie Khamenei möglicherweise eliminiert haben. Irans Verteidigungsminister hat den Satz gesagt, soweit ich weiß, lebt er noch. Da würde ich wirklich erst drauf eingehen, wenn wir da Gewissheit haben. Natürlich haben beide Seiten da enormes Interesse, denn Khamenei ist eine absolute Schlüsselposition. Das gesamte Regime ist auf ihn ausgerichtet und er entscheidet auch am Ende, was am Verhandlungstisch zugestanden wird und nicht. Und sozusagen der Stasin, andere würden sagen, der Fundamentalismus des iranischen Regimes, das hat er ja extrem in der Hand. Sollte er nicht mehr da sein, würde natürlich das System in eine unglaubliche Krise kommen, weil der oberste Führer weg wäre. Und das erzählt man natürlich gerne. Ich denke, bald wissen wir mehr.
Gleichzeitig ist Khamenei selber ja schon ein alter Mann. Gibt es denn Nachfolgepläne innerhalb des Iran? Also gäbe es da Ausfalllösungen in Anführungsstrichen?
Also Khamenei selber hat mehrfach gesagt, dass er sozusagen den Märtyrertod sterben wird, wenn es soweit ist. Es gibt verschiedene Namen, die kursieren, die da in der Führungsebene sind. Trotzdem würde es natürlich den Charakter des Regimes extrem verändern, wenn sozusagen die Dynastie der geistigen Führung da weg wäre. Was wir jetzt ja beobachten, ist, dass Israel und die Amerikaner wirklich versuchen, dieses Regime zu stürzen. Und zwar an verschiedenen Punkten. Sie nehmen ihm sozusagen die Verteidigungsfähigkeit, indem sie die Raketenwaffe angreifen. Sie machen Enthauptungsschläge gegen das Regime und so aus israelischen Kreisen weiß ich, leider ist das Internet natürlich mal wieder abgeschaltet im Iran, aber offenbar hat das Regime da auch schon Panzer zusammengezogen, also sozusagen um die Einrichtung vor Übergriffen von oppositionellen Kräften zu schützen. Man kann natürlich davon ausgehen, dass wenn das Regime jetzt militärisch weiter geschwächt wird, dass die Amerikaner und Israelis versuchen werden, möglicherweise bewaffneten oppositionellen Kräften auch zu helfen im Kampf gegen den Regime. Das ist alles unglaublich riskant. Wir haben 800.000 Menschen unter Waffen im Iran, die sozusagen ihre Privilegien ungern abgeben werden. Es ist völlig unklar, was dabei rauskommt, aber es geht auf jeden Fall ganz klar in diese Richtung.
Du hast jetzt schon mehrfach gesagt, es ist ein Angriff, den die USA und Israel gemeinsam gestartet haben. Und der Iran hat ja nicht nur im eigenen Land reagiert, sondern auch sofort Raketen gegen Israel und auch in Richtung US-Basen im Nahen Osten geschickt. Wie groß ist da jetzt auch die Gefahr, dass das eine größere, eine längere Sache wird, die die ganze Region da in eine Instabilität wirft?
Also die große Unbekannte ist ja, wie groß ist die Raketenwaffe der Iraner noch? Die Israelis haben die empfindlich getroffen. Ich habe aber auch glaubwürdige Quellen, dass die schon wieder aufgefüllt haben. Also die Frage ist jetzt, wozu ist der Iran in der Lage und wozu ist er vor allem bereit? Denn die Iraner wissen natürlich auch, wenn sie jetzt um sich schießen und wirklich Verheerung anrichten in den Golfstaaten, auf US-Basen und auch in Israel, wird natürlich der Gegenschlag noch schlimmer ausfallen. Was wir heute gesehen haben, war weniger, als ich befürchtet hatte. Bisher wurden die Raketen soweit ganz gut abgefangen. Die Iraner können mehr. Das kann daran liegen, dass sie nicht gut vorbereitet sind. Es kann aber auch sein, dass sie ganz genau wissen, dass sie gewisse Linien nicht überschreiten. Am Ende, wenn das Regime wirklich mit dem Rücken zur Wand steht und danach sieht es bald danach aus, es ist völlig unberechenbar, ob sie da nicht nochmal dann auch all-in gehen von ihrer Seite. Und da wird es wenig Gewinner geben.
Dann lass uns jetzt aus dieser Region Nahost mal nach Washington selber gehen, Stefanie. Bei euch gibt es ja nicht nur Freunde eines Angriffs auf den Iran und ein größeres kriegerisches Eingreifen müsste ja eigentlich auch vom Kongress abgesegnet werden. Wie wird diese Ausweitung, Eskalation der Lage nun in den Politikkreisen in Washington, aber natürlich auch von den Amerikanern selbst, wie wird das wahrgenommen bei euch?
Hier muss man jetzt erstmal sehen, dass es noch relativ früh am Samstagmorgen ist, relativ. Also wir sprechen jetzt meiner Zeit um kurz vor 11. Die USA sind aufgewacht mit diesem 8-minütigen Video von Donald Trump, das, ich glaube, heute Nacht Ortszeit gegen 2:30 auf Truth Social gesetzt wurde, wo eben Trump erklärt hat, dass diese Militärschläge stattfinden und warum die stattfinden. Es gibt natürlich jetzt schon die ersten Reaktionen. Es gibt auch die ersten Reaktionen aus dem Kongress, aber die sind natürlich sehr unterschiedlich. Also du hast auf der einen Seite Leute wie Lindsey Graham, das ist ein ganz klarer, harter, knallharter Gegner des Iran, der den US-Präsidenten lobt und sagt, das sei historisch und von einer historischen Dimension und werde eben das Schicksal des Nahen und Mittleren Osten für die nächsten 1000 Jahre und sei seit 1000 Jahren nicht so verändert worden. Also das ist schon ein ganz großes Endorsement dessen, was Donald Trump da entschieden hat. Aber wie du sagst, da sind eben auch ganz andere Stimmen. Allein schon deshalb, weil der Kongress nicht ganz so krass übergangen worden ist wie in der Causa Venezuela. Da gab es ja überhaupt keine Informationen an den Kongress. Diesmal gab es in den vergangenen Tagen immer mal wieder Gespräche, unter anderem mit den 8 Führungsfiguren im Kongress, also die jeweiligen Minderheits- und Mehrheitsführer der Demokraten und Republikaner im Haus und im Senat. Aber natürlich wusste da auch niemand, dass das jetzt zu diesem Zeitpunkt genauso passiert. Es soll in der kommenden Woche dann eine Resolution geben, mit der Trump eingeschränkt werden soll in seiner Machthabe, also in seiner Möglichkeit, weitere Schläge auf den Iran auszuführen. Aber da müssen wir erstmal gucken, ob das nicht dann doch am Ende an den Republikanern scheitert. Generell die Stimmung unter den Demokraten ist wahnsinnig aufgeheizt, wahnsinnig kritisch. Die Demokraten sprechen davon, dass das ein Krieg sei ohne Endziel, dass das vor allem, und da können wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, eben ein Déjà-vu werden könnte dessen, was die Amerikaner schon mal erlebt haben oder beziehungsweise das amerikanische Volk in den Kriegen von George W. Bush im Nahen Osten oder Nahen und Mittleren Osten.
Ja, dieses Déjà-vu, das liegt natürlich auf der Hand. Der Iran, der grenzt an Afghanistan. Dort ist man dann damals ja katastrophal dann abgezogen. Davor war es ein endloser Krieg, wo die Amerikaner lange Zeit gar nicht mehr wussten, wofür kämpfen wir hier überhaupt. Wie groß ist da jetzt die Sorge, dass das eben ja im Iran dann am Ende genau so laufen könnte, dass man sich eben nicht nur auf Luftschläge konzentrieren kann, sondern dann eben Boots on the ground und wirklich mit Basen im Iran agieren muss?
Also das hat Trump ja sogar selber schon gesagt in seiner Videobotschaft, dass es eben möglich sei, dass es Casualties gibt, dass also US-Soldaten mit ihrem Leben bezahlen werden. Und das ist natürlich ein riesiger Schritt. Das ist auch politisch ein Wahnsinnssprung, den Donald Trump damit macht, weil er hat ja die Wahl 2024 unter anderem deshalb gewonnen, weil er gesagt hat, er würde mit diesen Never-Ending Wars aufhören. Also genau diese Kriege von George W. Bush nach dem 11. September 2001 in Afghanistan und im Irak. Da war Donald Trump immer einer, der an vorderster Front, der gesagt hat, das sind falsch, diese Kriege wollen wir nicht. Damit hat er auch genau der Stimmung entsprochen, die viele Amerikaner seither ja auch spüren, die eben nicht wollen, dass ihre Soldaten in anderen Weltgegenden eingesetzt werden, dass Steuergelder dafür verschwendet werden, in Anführungszeichen, um Regionen zu sichern, die weit, weit weg sind und mit amerikanischen Interessen aus Sicht vieler US-Bürger nichts zu tun haben. Das ist eine politische Message oder ein politisches Messaging, das Trump jetzt auf einmal wirklich auf den Kopf gestellt hat, indem er sagt, jetzt könnten eben US-Soldaten eingesetzt werden und könnten auch sterben. Man muss jetzt mal abwarten. Also es ist halt, da kenne ich mich wirklich im Iran nicht gut genug aus, aber selbst mit dem gesunden Menschenverstand kann man sich ja vorstellen, dass in so einer Lage, und Philipp sagte ja gerade, es sind 800.000 Menschen unter Waffen, die dieses Regime am Leben erhalten wollen, wie man diese Leute ausschalten will, nur mit Luftschlägen oder Präzisionsschlägen, das kann ich mir kaum vorstellen. Und deshalb ist es natürlich jetzt eine ganz volatile Situation, die für Trump auch innenpolitisch höchst heikel werden könnte.
Zum Abschluss, ich glaube, das ist eher eine Frage für Philipp. Donald Trump ist ein großer Freund des israelischen Volkes, das wissen wir alle. Er ist auch ein guter Freund von Benjamin Netanyahu, dem Premierminister. Und die beiden Länder haben nun gemeinsam ja in einer gemeinsamen Aktion den Iran angegriffen. Inwieweit kann man das auch als eine Art Freundschaftsdienst verstehen oder wäre das zu weit gegriffen?
Also wie weit die Freundschaft geht, mag ich nicht zu beurteilen. Die waren tatsächlich früher sehr eng und Netanyahu hat ja auch ganz offensiv Wahlkampf immer gemacht, wo er mit Trump zusammen gezeigt wurde. Es gab aber durchaus auch Verstimmungen. Also soweit ich gehört habe, wollten die Israelis schon viel, viel früher militärisch zumindest die ballistischen Raketen und das Atomprogramm des Iran erledigen. Da stand Trump wohl auf der Bremse und da waren die Israelis nicht ganz damit einverstanden. Ich glaube nicht, dass Trump aus persönlicher Verbindung so weit geht. Steffi hat ja gerade auch den enormen innenpolitischen Preis und das Risiko skizziert. Wenn man sich Trumps Rede anhört, hat er einen ganz weiten Bogen gespannt und mal erzählt, dass die Iraner sozusagen Erzfeinde sind, praktisch seitdem das islamische Regime an die Macht kam. Und ich glaube, dass es ihm eher um ihn selbst geht, wie so oft, und dass er gerne derjenige wäre, der den Nahen Osten so ordnet, dass das islamische Regime der Vergangenheit angehört.
Ob er das schafft, das wird uns, glaube ich, noch eine ganze Weile beschäftigen. Wir haben eine sehr volatile Lage im Iran. Wir haben auch eine, wie wir gerade gehört haben, sehr volatile Lage innenpolitisch in den USA. Und wir werden das an dieser Stelle weiter begleiten. Vielen Dank für den Moment, Stefanie nach Washington, Philipp nach Berlin, für eure Informationen aus erster Hand zu diesen Angriffen der USA und Israels im Iran. Vielen Dank euch.
Gerne.
Danke dir.